Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 8 und 9 der Sure 48, Fat.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Der erste Vers ist an den Propheten gerichtet und weist auf den Grund seiner Sendung hin. Der zweite aber an die Menschheit und das, was ihr geraten ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wir entsandten dich als Zeugen und Überbringer froher Botschaft und als Warner, auf dass ihr an Gott und seinen Gesandten glaubt, diesem beisteht, ihn würdigt und Gott lobpreiset, des Morgens und des Abends.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie unter anderem aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 29. Mai 2023, gleich dem 8. Choldot 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten, danach folgt die Sendereihe in Richtung Licht. Anschließend hören Sie den Beitrag Ferdowsi von gestern bis heute, Teil 3. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi. Beziehung zwischen Iran und Oman wurde von Handelsbeziehung zu Investitionsbeziehung angehoben. Amir Abdullahian. Omans Rolle in regionalen und internationalen Fragen war stets konstruktiv. Und iranische Armee warnt Taliban. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi. Beziehung zwischen Iran und Oman wurde von Handelsbeziehung zu Investitionsbeziehung angehoben. Während des Besuchs des Sultans von Oman, Haitham bin Tariq al-Said, in der Islamischen Republik Iran, sagte der iranische Präsident beim Treffen der hochrangigen Delegationen beider Länder am Sonntagnachmittag, dass die Beziehungen zwischen Iran und Oman von der Handelsebene auf die Investitionsebene angehoben wurden. Ebrahim Raisi erklärte, dass Teheran und Maskat gemeinsame Ansichten über die regionale Zusammenarbeit, die Stärkung und Stabilisierung der Sicherheit, des Friedens und des Wohlstands der Völker der Region hätten und sagte, die gemeinsamen Ansichten und der Ansatz zur Stärkung der regionalen Integration Irans und Omans helfen zusammen mit den vorhandenen Kapazitäten und geeigneten Ressourcen, die Beziehungen zwischen unseren Ländern zu stärken und auf bilateraler und regionaler Ebene auszubauen. Der iranische Präsident listete die Kapazitäten beider Länder in den Bereichen Industrie, Handel, Kommunikation, Verteidigungs- und Sicherheitsangelegenheiten, Straßen und Schienen sowie Seeverkehr und Transit, Finanz- und Währungsaustausch, Energie sowie andere geeignete Bereiche für den Ausbau der Zusammenarbeit auf. Unter Bezugnahme auf die Verhandlungen im Hinblick auf die Anhebung der Investitionen hoben die Verantwortungsträger von Iran und Oman den Abschluss des gemeinsamen Fonds zur Unterstützung der Investitionsentwicklung hervor. Präsident Raisi verwies auch auf die gemeinsamen Positionen beider Länder zu Fragen im Zusammenhang mit dem Jemen und Palästina und würdigte die Rolle Omans und insbesondere des Sultans Haitham bin Tariq bei den Bemühungen, die Rechte des jemenitischen und des palästinensischen Volkes durchzusetzen und forderte eine ernsthafte Fortsetzung dieser Bemühungen. Der Sultan von Oman erklärte bei diesem Treffen, obwohl sich das Volumen des Handelsaustauschs zwischen Oman und Iran verdoppelt hat, sind wir angesichts der vielfältigen und geeigneten Kapazitäten und Bereiche beider Länder immer noch weit vom gewünschten Niveau entfernt, und wir müssen in dieser Hinsicht mehr Anstrengungen unternehmen, um die Kapazitäten zu nutzen. Der Sultan von Oman traf am Sonntag an der Spitze einer hochrangigen Delegation in Iran ein. Amir Abdullahian, Omans Rolle in regionalen und internationalen Fragen war stets konstruktiv. Am Sonntag bezeichnete der iranische Außenminister Hossein Amir Abdullahian bei einer Pressekonferenz mit seinem omanischen Amtskollegen Said Banj bin Hamad Abul Saidi in Teheran die Rolle des Landes in regionalen und internationalen Fragen als positiv und konstruktiv. Hossein Amir Abdullahian beschrieb die Gespräche zwischen dem iranischen Präsidenten und dem Sultan von Oman am Sonntag in Teheran wie folgt. Bei diesen Gesprächen ging es um politische, wirtschaftliche, kulturelle und sicherheitspolitische Beziehungen sowie um die Stärkung der Schifffahrtslinien zwischen unseren beiden Ländern und deren Aktivierung. Auch die Kapazitätsauslastung der Häfen wurde hervorgehoben. Der iranische Außenminister hob auch den Besuch von Ebrahim Raisi im Oman im vergangenen Jahr sowie die Unterzeichnung von 13 Kooperationsdokumenten während dieser Reise, die zu einer Verdoppelung des Handelsvolumens zwischen beiden Ländern führte, hervor. Er fügte hinzu: Nach dem Treffen von Präsident Raisi mit dem Sultan von Oman am Sonntag wurden 4 weitere Übereinkommen von den zuständigen Ministern unterzeichnet. Im Laufe dieser Pressekonferenz wies der Außenminister von Oman darauf hin, dass der aktuelle Besuch von Sultan Haitham bin Tariq in Teheran die Ausweitung und Tiefe der historischen und privilegierten Beziehungen zwischen beiden Ländern zeige, und sagte, die Verhandlungen zwischen dem Sultan von Oman und dem Präsidenten der Islamischen Republik Iran zeigen den positiven Geist, der die Beziehungen zwischen beiden Ländern in allen Bereichen prägt. Er fügte hinzu, zusätzlich zu dem, was gesagt wurde, haben wir über Gesundheitstourismus, Ernährungssicherheit, Transformationsindustrien, erneuerbare Energien sowie die direkte Verbindung zwischen den Häfen beider Länder, die Stärkung der Schifffahrt und viele andere Themen gesprochen. Der Außenminister von Oman erklärte: Wir glauben auch, dass enge Beziehungen zwischen unseren Nachbarn und der Islamischen Republik Iran Sicherheit, Stabilität und Wohlstand bringen werden. Abschließend erklärte er, dass der Zweck kontinuierlicher Konsultationen darin bestehe, friedliche Lösungen zur Bewältigung der bevorstehenden Herausforderungen zu finden, und ergänzte: Wir werden das umfassende strategische Dokument zwischen unseren beiden Ländern fertigstellen, das Themen enthält, die für beide Seiten von Interesse sind. Iranische Armee warnt Taliban. Iran wird seinen Ansatz ändern, wenn Afghanistan internationale Regelungen und die Grundsätze der guten Nachbarschaft nicht respektiert. Dies sagte der Kommandeur der Bodentruppen der iranischen Armee, Brigadegeneral Qumar Sedari, am Sonntag, einen Tag nachdem afghanische Taliban-Kräfte einen nicht provozierten Angriff an der südostiranischen Grenze begonnen hatten, was zu einer entschiedenen Reaktion der iranischen Grenzschützer führte. Wenn der Nachbarstaat die internationalen Grenzbestimmungen respektiert, werden wir im Gegenzug die Grundsätze der guten Nachbarschaft beachten und gegenseitigen Respekt zeigen, sagte General Haidari während eines Besuchs in der südostiranischen Provinz Sistan und Baluchistan. Der iranische Kommandeur betonte, dass Iran einen anderen Ansatz gegenüber seinem Nachbarn verfolgen werde, wenn dieser sich nicht an die internationalen Regelungen halte. Er sagte, die Grenzgebiete zu Afghanistan stünden unter vollständiger Kontrolle der Bodentruppen der iranischen Armee. Bei dem Schusswechsel am vergangenen Samstag wurden 2 iranische Grenzsoldaten getötet und 2 Zivilisten verletzt. Der stellvertretende Leiter der iranischen Polizei, Rassem Rezai, der in die Provinz Sistan Baluchistan gereist war, sagte am Sonntag, es gebe Beweise dafür, dass die Taliban den Konflikt begonnen hätten. Als Militär- und Sicherheitsorgan haben wir die Aufgabe, die Grenzen zu verteidigen und zu schützen, damit das iranische Volk in völliger Sicherheit leben kann, erklärte Rezai. Der Verantwortungsträger der iranischen Polizei legte großen Wert auf den Einsatz von Drohnen zur Abschreckung, um die Sicherheit der iranischen Grenzen zu gewährleisten. Erdogans Sieg bei Stichwahl ist bestätigt, Iran gratuliert. Recep Tayyip Erdogan, der amtierende Präsident der Türkei, konnte bei der Stichwahl am Sonntag seinen Rivalen Kemal Kılıçdaroğlu besiegen und kann damit erneut das Präsidentenamt für eine weitere 5-jährige Amtszeit übernehmen. Bei der Stichwahl am Sonntag erhielt Amtsinhaber Erdogan 52,2% der Stimmen. Auf seinen Herausforderer entfielen 47,8%. Erdogan wurde somit zum 13. Präsidenten der Türkei gewählt. Der erste Wahlgang, der am 14. Mai 2023 zwischen den drei Kandidaten Erdogan, Kılıçdaroğlu und Sinan Oğan stattfand, brachte kein eindeutiges Ergebnis und keiner der Kandidaten konnte mehr als 50% der Stimmen gewinnen. Somit kam es zur Stichwahl am gestrigen 28. Mai 2023 zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen. Präsident Raisi hat in seiner Gratulationsbotschaft für Recep Tayyip Erdogan zum erneuten Sieg bei den türkischen Präsidentschaftswahlen diesen Sieg als Zeichen des anhaltenden wertvollen Vertrauens des türkischen Volkes bezeichnet. Der iranische Präsident brachte auch seine Zuversicht zum Ausdruck, dass die freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Islamischen Republik Iran und der Republik Türkei in der kommenden Zeit weiter auf den starken historischen und kulturellen Grundlagen, den religiösen Bindungen, einer guten Nachbarschaft und gegenseitigen Respekt und beidseitigen Interessen basieren werden. Die Gemeinsamkeiten der beiden Völker werde die enge Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern hinsichtlich der Entwicklungen in der Region und in der islamischen Welt weiter stärken und geeignetere Bedingungen für die Stärkung des Friedens, der Stabilität und Entwicklung der Region schaffen. EU. Wir hoffen, dass Zusammenarbeit mit Türkei fortgesetzt wird. Die Präsidenten der Europäischen Kommission und des Europäischen Rates gratulierten Recep Tayyip Erdogan zu seinem Sieg bei der Stichwahl in der Türkei und brachten die Hoffnung zum Ausdruck, dass die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der Türkei bestehen blieben. Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, betonte die strategische Bedeutung der Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der Türkei im Einklang mit den Interessen beider Seiten. Charles Michel, der Präsident des Europäischen Rates, twitterte ebenfalls: Herzlichen Glückwunsch an Erdogan zur Wiederwahl zum Präsidenten der Türkei. Weiter schrieb er: Ich freue mich darauf, in den kommenden Jahren erneut mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der Türkei zu vertiefen. Außerdem gratulierten hochrangige Verantwortungsträger sowie Staatsoberhäupter verschiedener Länder Recep Tayyip Erdogan am Sonntag in separaten Botschaften zu seinem Sieg in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen und forderten die Fortsetzung der Zusammenarbeit. In einer Botschaft an Erdogan betonte der deutsche Kanzler Olaf Scholz, dass die Menschen und die Wirtschaft Deutschlands und der Türkei tief miteinander verflochten seien und wir zusammenarbeiten wollen, um gemeinsame Programme mit neuer Motivation voranzutreiben. Außerdem gratulierte der armenische Premierminister Nikol Paschinyan in einer Botschaft Erdogan zu seinem Sieg bei den Präsidentschaftswahlen und brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern vollständig normalisieren werden. Syrische Luftverteidigung bekämpft feindliche Ziele rund um Damaskus. Nachrichtenquellen berichteten am Montagmorgen, dass die Luftverteidigung der syrischen Armee feindliche Ziele rund um Damaskus angegriffen habe. Die offizielle syrische Nachrichtenagentur SANA schrieb, dass rund um Damaskus mehrere Explosionen zu hören waren. Die Verteidigungssysteme der syrischen Armee wurden aktiviert, um die Raketen des zionistischen Regimes abzufangen. Einige lokale Quellen teilten mit, dass das zionistische Regime umfangreiche Luftangriffe auf die syrische Hauptstadt und ihre Umgebung durchführe. In den letzten Jahren hat das israelische Regime wiederholt Damaskus in verschiedenen Gebieten Syriens angegriffen, wobei die meisten dieser Angriffe durch rechtzeitiges Abfangen der syrischen Luftverteidigung abgewehrt wurden. Die syrische Regierung hat wiederholt an die Vereinten Nationen und den UN-Sicherheitsrat appelliert, damit diese Angriffe verurteilt und eingestellt werden. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teils bewölkt bei Temperaturen um 30 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 21, Mashhad 24, Isfahan 27, Shiraz 27 und Bandar Abbas 33 Grad Celsius. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Soweit die Nachrichten. Es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe In Richtung Licht.
In Richtung Licht.
Wir grüßen die edle Seele des Propheten der Barmherzigkeit, Mohammed. Gottes Segen sei auf ihm und Friede seinem Hause. Herzlich willkommen, liebe Hörerfreunde, zu einem weiteren Teil unserer Reihe In Richtung Licht. Nachdem wir die Sure 66, Tahrim, zu Ende besprochen haben, setzen wir unsere Kurzexegese bei der Sure Mulk fort. Diese Sure 67 hat 30 Verse. Ihr Schwerpunkt sind die Themen Ursprung des Daseins, Einheit Gottes, die wunderbare Weltordnung, Erschaffung des Menschen, die Rückkehr zu Gott und die schmerzliche Strafe für die Übeltäter. Im Namen Gottes, des Allerbarmers, des Gütigen. Die Verse 1 und 2 der Sure Mulk lauten:
Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
Segensreich ist der Gott, in dessen Hand die Herrschaft ist, und er hat zu allem die Macht. Er, der den Tod und das Leben erschaffen hat, damit er euch prüfe, wer von euch die besten Taten begeht. Und er ist der Allmächtige und Allvergebende. Es liegt auf der Hand, dass der Mensch nicht fähig ist, das Wesen Gottes gedanklich zu erfassen. Daher hat der Koran in verschiedenen Suren die Attribute Gottes vorgestellt und sein Verhältnis zur Welt und zum Menschen beschrieben. Keiner soll denken, dass Gott die Welt sich selber überlassen habe, nachdem er sie erschuf. Gott ist der absolute Herrscher über die Welt. Sein Wille bestimmt über alle Dinge und Kreaturen in ihr. Nichts und niemand liegt außerhalb seines Befehlseinflusses. Nur er ist beständig und ewig. Alles und jeder andere ist vergänglich. Der Mensch besitzt im Gegensatz zu den anderen Geschöpfen die besondere Eigenschaft, denken und sich entscheiden zu können. Deshalb wird er ständig vom Gott auf die Probe gestellt, damit sich herausstellt, wie er sich entscheidet und welchen Weg und welche Art und Weise er im Leben wählt. Das Recht auf freie Entscheidung bleibt bis zum Tod des Menschen bestehen. Die Bewertung des Menschen hängt von seinen Entscheidungen ab. Je wertvoller seine Entscheidung ist, umso wertvoller ist auch der Mensch. Dabei kommt es Gott nicht auf die Zahl der guten Werke, sondern auf ihre Qualität und darauf an, was den Menschen zu einer guten Tat motiviert. Der aufrichtige, ausschließlich auf Gott gerichtete Beweggrund zu einer guten Tat und die Qualität einer religiösen Handlung sind es, die sie gültig und wertvoll werden lassen. Wir können zu den obigen ersten Versen der Sure Mulk unter anderem Folgendes sagen. Erstens, alle menschlichen Mächte und Regierungen sind zum Untergang verurteilt. Sie werden durch eine größere Macht und stärkere Rivalen zerstört. Unterdessen ist die Herrschaft Gottes die einzige Herrschaft, die nie zugrunde geht. Sie ist unbesiegbar. Zweitens, der Tod ist nicht gleichbedeutend mit Vernichtung. Es ist ein Befehl Gottes, den Gott am Ende des irdischen Lebens des Menschen geltend macht und durch den der Mensch von dieser Welt in eine andere hineingeführt wird. Drittens, Leben und Tod bilden sozusagen einen Prüfstand für die Menschen. Auf diesem Prüfstand wird sich herausstellen, welche Kapazität ein Mensch gegenüber dem Auf und Ab des Lebens besitzt, gegenüber Freud und Leid, Erfolg und Misserfolg. Wir betrachten die Verse 3 und 4 der Sure Mulk und ihren Inhalt.
الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
Er, der sieben Himmel in Schichten übereinander erschaffen hat. Du kannst in der Schöpfung Gottes des Allerbarmers keine Ungesetzmäßigkeit sehen. Wende den Blick zurück, siehst du irgendwelche Risse? Hierauf, wende den Blick wiederholt zurück. Du wirst sehen, der Blick wird zu dir erfolglos und ermüdet zurückkehren, ohne einen Riss gesehen zu haben. Gott ruft den Menschen auf, sorgfältig die Schöpfungsordnung und die weite Welt zu studieren. Der Mensch wird in diesen Versen dazu angeregt, sich nicht nur die großartigen Dinge auf der Erde anzuschauen, die Gebirge und die Ozeane und die vielen verschiedenen Lebewesen, sondern auch den Himmel über sich zu betrachten. Er soll das All oft betrachten und studieren, damit er begreift, dass außer dem Allmächtigen niemand in der Lage ist, dieses endlose Reich zu schaffen. Allem, von den ganz winzigen, mikroskopisch kleinen Dingen wie Atome und deren Teilchen bis zu den gewaltigen Himmelskörpern wie die Sterne, liegt eine feste Ordnung zugrunde. Parallel zu dem Fortschritt des menschlichen Wissens entdeckt der Mensch laufend neue Systeme innerhalb der Schöpfungsordnung. An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Materialisten behaupten, die Religion gehe aus der Unwissenheit des Menschen hervor. Sie meinen, parallel zum wissenschaftlichen Fortschritt würde die Religion in der menschlichen Gesellschaft das Feld räumen müssen. Koranverse wie die obigen aber spornen den Menschen an, die erstaunlichen Dinge auf der Welt zu studieren und ihr Wissen und ihre Wissenschaft weiterzuentwickeln, damit ihr Glaube an das Allwissen und die Allmacht Gottes wächst und immer stärker wird. Die obigen Verse laden verständige Menschen ein, angesichts der Größe der Schöpfung, den Ungläubigen und Leugnern die Frage entgegenzusetzen, ob denn diese erstaunliche Ordnung das Ergebnis von blinden Zufällen sein könne und ob sie überhaupt ohne kluge Planung und ohne einen klugen und mächtigen Schöpfer möglich wäre. Wir können uns vergegenwärtigen: Erstens, die Erschaffung der Welt geht auf die Huld und Barmherzigkeit Gottes zurück. Weder hatten die Geschöpfe ein Recht gegenüber Gott, welches Gott verpflichtete, sie zu erschaffen, noch brauchte Gott etwa zur Stillung eines Bedürfnisses ihre Erschaffung. Zweitens, die Ordnung in der Schöpfung gehört zu den Gottesbeweisen, die oftmals im Koran angeführt werden. Drittens, die Ordnung, die im Reich der Schöpfung herrscht, ist die beste aller Ordnungen. Sie weist keine Mängel auf. Viertens, wenn wir einige Naturkatastrophen wie Erdbeben, Überschwemmungen, Stürme und Dürre näher betrachten, werden wir feststellen, dass diese nicht auftreten, weil es etwa etwas Schlechtes und Unregelmäßiges in der Schöpfung gibt. Vielmehr deuten sie auf eine Ordnung hin, deren Einflussfaktoren der Mensch genau kennen und an deren Mechanismus er sich anpassen muss. Abschließend noch der Vers 5 der Sure 67, Sure Mulk.
وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ.
Wir haben ja den untersten Himmel mit Leuchten geschmückt und haben sie zu Wurfgeschossen gegen die Satane gemacht. Und bereitet haben wir für sie die Strafe der Feuerglut. An vorheriger Stelle hat Gott über sieben Himmel gesprochen, worin die gewaltige Größe der Welt zum Ausdruck kommt und was zeigt, dass das All aus mehreren Schichten besteht. Und nun erklärt der Vers 5 des Sure Mulk, dass die Sterne, die wir erblicken können und die abends wie schöne Leuchten über uns zum Vorschein treten, alle zu der untersten Schicht des Himmels gehören. Eine interessante und sehenswürdige Erscheinung ist zum Beispiel die Milchstraße am abendlichen Himmel. Auch die Sternschnuppen, die rasend schnell in Richtung der Erde herabstürzen, unterliegen der göttlichen Allmacht. Mit ihnen vernichtet Gott üble Wesen, die in die Himmel eindringen wollen. Mit dem Feuer der Sternschnuppen macht er jene Wesen zunichte, die in der Sure Saffat, Sure 27, in den Versen 7 und 8 erwähnt werden. Wir können uns vor Augen führen. Erstens, Die Schöpfungsordnung ist nicht nur sehr detailliert und solide, sondern sie weist eine besondere Schönheit auf. Gott hat bei der Erschaffung von Himmel und Erde darauf geachtet, sie zu schmücken und schön zu gestalten. Zweitens, es sind üble Wesen, die in die Daseinsordnung eindringen und sie zerstören wollen, aber gegenüber dem Willen Gottes sind sie machtlos. Mit feurigen Wurfgeschossen werden sie von Gott vernichtet. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir laden Sie ein zu unserem heutigen Musikstück mit dem Titel Solale Aftab, was so viel bedeutet wie Reinheit der Sonne. Vorgetragen wird es von Sattar Sohrabi.
فاصله ها پیدایی ای که از بسته ترین روزنه ها می آیی ای که از عطر دلنگیز خدا سرشاری ای که با نور و گل و عاطف الفت داری من تو را می بینم از پس بسته ترین پنجره ها من تو را می دل گمترین زمزمه ها من تو را میبینم از پس بسته ترین پنجره ها من تو را میشنوم از دل گمترین زمزمه ها همه بود و نبود تو مرا آگاهی مثل یک قطره در اعماق وجود ما شبیری سوزکور خسته از وهم و سراب ما سراپا آتشیم تو با بارایی آب ما شبیری سوزکور خسته از وهم و سراب ما سراپا آتشیم تو با بارایی آب ای شکوه انتظار ای فروغ جاودان ای زلال آفتاب تا ابد بر ما بتاب ای شکوه انتظار ای فروغ جاودان ای زلال آفتاب تا ابد بر ما بتاب
ای که از دورترین فاصله ها پیدایی، ای که از بسته ترین روزنه ها می آیی، ای که از عطر دلنگیز خدا سرشاری، ای که با نور و گل و عاطف الفت داری. من تو را می بینم از پسه بسته ترین پنجره ها، من تو را می شنوم از دل بونترین زمزمه ها، من تو را می بینم از پسه بسته ترین پنجره ها، من تو را می شنوم از دل گنگترین زمزمه ها.
Es geht weiter mit einem neuen Beitrag aus der Sendereihe Ferdowsi von gestern bis heute. Gute Unterhaltung.
Ferdowsi von gestern bis heute. Wir begrüßen Sie, liebe Hörerfreunde, die Sie uns in der neuen Sendereihe Ferdowsi von gestern bis heute begleiten. Auch heute dürfen wir wieder mit unseren Informationen über diesen weltbekannten iranischen Dichter bei Ihnen zu Gast sein und wollen heute mehr über die Quellen und das Ursprungsmaterial berichten, das Ferdowsi für sein Meisterwerk Shahnameh, das zum Nationalepos Irans wurde, verwendet hat. Dazu wollen wir Sie näher mit den kulturellen Umständen und der literarischen Situation zu dessen Lebzeit bekannt machen. Wir hoffen, Sie finden die Zeit, uns dabei zuzuhören. Hören Sie heute zunächst einmal, wie der Meister selbst seine Situation in Verse gefasst hat. Basi ranj bordam darin sal si, ajam zende kardam bedin parsi. Peyafkandam az nazm kahi boland, ki az bad baran nayabat gezand. Namiram az in pas, ke man zende am, ke tokhme sokhan ra parakandam.
Auf Deutsch bedeuten die Verse Ferdowsis etwa: So sehr habe ich mich in diesen 30 Jahren bemüht, und das persische Volk habe ich durch dieses Persisch belebt. Ich sterbe nicht, denn ich bin verewigt, da ich die Samen der Sprache überall gestreut habe.
Wir sagten, dass Abul Qasim Ferdowsi zu einer Zeit lebte, in der die alten Geschichten der Iraner in großer Blüte standen und die historischen Überlieferungen und Mythen unter den Leuten von Mund zu Mund weitergegeben wurden. Die Geschichtenerzähler hatten großen Zulauf und die Menschen lebten mit der Freude und Trauer über die großen Pahlevane und Helden wie Rostam, Siavash und Esfandiar. Kurz erwähnt hatten wir auch, dass es außer den mündlichen Überlieferungen schriftliche Aufzeichnungen von Geschichten und wahren Ereignissen gab und sehr viele Gelehrte und Dichter sich mit der Sammlung und Wiedergabe dieser beschäftigten. An dieser Stelle können wir Yadegar Zarir, Karname-e Ardashir Babakan oder den Bahram-e Chubin-name und andere mehr nennen. Ferdowsi hat alle diese im Volk vorhandenen Quellen genutzt und sein großes Nationalepos Irans anzufertigen. Er konnte alle diese Mythen, Erzählungen, Geschichten, Erinnerungen und Elegien als gemeinsames Erbe des Volkes in seinem Nationalepos Schahnameh, dem Buch der Könige, vereinen und verewigen. Sowohl die mündlichen Überlieferungen als auch die schriftlichen Aufzeichnungen wie das Chodai Namak, das Buch der Herren, eine Sammlung der Legenden rund um die Kajaniden, die vom Sassanidenkönig Chosro II. Parviz in Auftrag gegeben worden war, das unvollendete Schahname von Dariri, das Schahname Abu Mansuri und andere Werke gehörten also zu den Quellen für das Werk Ferdowsis, und er erwähnt dies auch in seinen Versen. Schon vor Ferdowsi hatte also Dariri etwa 930 bis 976 nach Christus mit einem Schachname begonnen, was er jedoch durch seinen frühen Tod nicht vollenden konnte. Auch Ferdowsi hatte in dieser Zeit, das heißt zu Lebzeiten Dariris, Gefallen an den alten Erzählungen und historischen Überlieferungen und Mythen gefunden und begann diese zu sammeln. Er wusste auch, dass Dariri mit der Zusammenstellung und Dichtung eines Schahname beschäftigt war. Als er dann über den Tod Dariris erfuhr, entschloss er sich, dessen Werk weiterzuführen. Zu dieser Zeit stand ihm das Schahname Abu Mansuri noch nicht zur Verfügung. Das Schahname Abu Mansuri wurde zu Beginn des 4. Jahrhunderts nach der Hijra, 10. Jahrhundert nach Christus, auf Anordnung von Abu Mansur Muhammad bin Abdelrazzaq, dem Herrscher von Tus, durch mehrere Gelehrte gesammelt und verfasst. Und dieses Schahname wiederum wurde dann von Dariri verwendet. Ferdowsi hat in seinem Buch der Könige Abu Mansur als den ersten Sammler der alten Geschichten und Mythen der iranischen Geschichte erwähnt und die Art und Weise der Sammlung dieser Geschichten als Weg zu deren Verewigung gepriesen. Im Vorwort zu seinem Schahname hat er der Entstehung des Schahname Abu Mansuri ein ausführliches Gedicht gewidmet. Aus diesem Vorwort kann man entnehmen, dass eine der Hauptquellen des Schahname Abu Mansuri das zuvor schon erwähnte Chodai Namak oder Buch der Herren war, das aber nur verstreut an verschiedenen Orten vorhanden war. Der Herrscher von Tus, Abu Mansur Abdelrazzaq, beabsichtigte nun, das mit Hilfe von Quellen aus erster Hand in der Pahlavi-Sprache ein besseres Werk zu schaffen. Deshalb berief er 4 betagte zarathustrische Oberpriester aus Herat, Tus, Sistan und Neishabur zu sich. Alles, was diese nun in mündlicher und schriftlicher Form auf diesem Gebiet wussten und besaßen, sammelte er und verfasste sein Schahname in Prosa.
Auch andere Geschichten wie die vom Geblüte Rostams, die nur zum Teil im Schahname Abu Mansuri vorhanden waren, aber die die Menschen auf dem Lande kannten, verwendete Ferdowsi. Dr. Manoucher Mortazavi, Literaturprofessor und bekannter Ferdowsi-Kenner, sagt: Dies zeigt, dass Ferdowsis sowohl mündliche Quellen als auch eigenständige Pahlevan-Geschichten nutzte. In der Biografie Ferdowsis steht, dass er für die Sammlung von vertrauenswürdigen und originalen Exemplaren oder Überlieferungen der Erzählungen und Mythen des antiken Iran sehr große Anstrengungen unternommen hat und sogar in verschiedene Städte reiste, um diese zu sammeln. Auf diese Art und Weise hat er letztendlich dann seinen gesamten Besitz verbraucht. Ein Beispiel ist seine Reise nach Bukhara, um ein Exemplar von Schahname Abu Mansuri zu bekommen. Wichtig ist auch zu wissen, dass Ferdowsi bei der Dichtung seines Schahnameh die Namen der Erzähler, von denen er die Geschichten gehört hatte, und derjenigen, die sich zuvor um die Sammlung seines solchen Nationalepos bemüht hatten, zu erwähnen und somit an sie zu erinnern. Anhand dieser Widmungen wird erkennbar, dass die mündlichen Quellen und Überlieferungen bis zum Ende der Samanidenzeit und dem Beginn der Ghaznavidenherrschaft üblich waren. Dies macht auch die historischen Dienste Ferdowsis und seines großen Werks für die Bewahrung dieser alten Überlieferung noch deutlicher. Das Schahnameh ist insgesamt gesehen eine unvergleichliche Sammlung von iranischen Mythen, Heldenepen, historischen und halbhistorischen Überlieferungen, Märchen und Geschichten in langer oder kurzer Form. Mit seinen etwa 60.000 Versen ist es das längste Heldenepos auf der Welt. An dieser Stelle noch einmal die Worte des deutschen Orientalisten Theodor Nöltke zu Ferdowsis Schahnameh. Dieses Nationalepos ist so großartig, dass kein anderes Volk seinesgleichen besitzt. Ferdowsi hat alle diese Erzählungen und Geschichten mit außerordentlicher Proportionalität und Harmonie und genauestens im Rahmen der Ereignisse der Geschichte des iranischen Volkes von Beginn bis zum Einzug des Islams in Iran in poetischen Form gebracht. Unbestreitbar ist, dass das große Ziel Ferdowsis die Erfassung aller vorhandenen Quellen war. Diese Quellen kann man grob in drei Kategorien einteilen. Erstens, offizielle historische Quellen, die von Forschern und Geschichtsschreibern in den ersten Jahrhunderten des Islams, wie zum Beispiel Tabari, Mas'udi oder Ibn Nadim, genutzt wurden. Zweitens, eigenständige Geschichten und Erzählungen wie die Geschichten von Rostam, Esfandiar, Som, die Rache des Siowasch oder die Erzählung von Bijan und Manije. Drittens, mündliche Überlieferungen und Geschichten, die verstreut weitergegeben wurden und die Ferdowsi an verschiedenen Stellen für die Vervollständigung und Ausschmückung der eigentlichen Geschichten oder als eigenständige Geschichten eingliederte. Abschließend für heute sei noch gesagt, dass die Ferdowsi-Forscher und Kenner davon überzeugt sind, dass man auch dem Studium des gesamten Schahnameh zu folgender Einsicht kommen kann. Das Eingreifen Ferdowsis in den eigentlichen Inhalt der Geschichten geht nicht über die poetische und epische Ausschmückung und das Einhauchen eines philosophischen Geistes sowie die Darstellung seiner Weltanschauung hinaus. Bis zum nächsten Mal in dieser Sendereihe, dann also Khuda Hafiz und eine gute Zeit.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Thank you.